Herzlich willkommen bei Servus USA, deinem Podcast zur anstehenden US-Wahl 2024 auf The Nuremberg Times.
Herzlich willkommen bei Servus USA, der jetzt schon zweiten Episode mit ESA und mir aus The Nuremberg Times. Wir diskutieren und sprechen über die US-Wahlen 2024 mit Donald Trump und Joe Biden und alles drumherum und was dazu gehört und dazugehören könnte. Servus ESA.
Hallo Kevin. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Bevor wir vielleicht in diese spannende Woche und die letzten spannenden Tage einsteigen, ich habe gestern auf Instagram gescrollt, ESA, und ich folge der US-Botschaft durch dich und auf einmal sehe ich da dich auf einem Foto. Wie kommt's dazu? Ich dachte mir so, what?
Ja, wir hatten, wann war das? Ja, letzte oder vorletzte Woche in Berlin in der Residenz der US-Botschafterin, also in den Privatgemächern quasi, einen Alumni-Empfang. Da waren etwa 80, 100 junge Menschen aus unterschiedlichsten Besucherprogrammen, Exchange-Programmen der US-Regierung, aber auch der Bundesregierung. Also da waren Leute von diesen Kongress, Bundestag Exchange Program, Fulbright Alumnis, PPP Alumnis, Beyond Washington und wie sie alle noch heißen, also große und kleine Exchange Programme für außergewöhnliche, junge, talentierte, tolle Menschen. Und auch unser quasi Besucherprogramm, das International Visitor Leadership Program vom State Department, an dem ich ja teilnehmen durfte 2011, waren eingeladen. Und in unserem Fall gab es die Besonderheit, wir haben ja unsere IVLP Alumni Association für Deutschland erst kürzlich gegründet mit der US-Botschafterin als unsere Schirmherrin. Und das war jetzt unsere erste offizielle Begegnung mit unserer Schirmherrin. Und da haben wir ein kleines Präsent überreicht. Und war eine tolle Veranstaltung, auch eben all die jungen Leute aus den anderen Programmen mal kennenzulernen und sich da auszutauschen. Gerade in diesen bewegten Zeiten, zu denen die US-Wahl mit Sicherheit, die Präsidentschaftswahl auch gehört, aber auch all diese geopolitischen, geoökonomisch anspruchsvollen, bewegten Zeiten, da tut's gut, sich mit gleichgesinnten Menschen, wo man weiß, das sind ähnliche, gleiche Grundwerte, die man da hat, sich zusammenzutun und auszutauschen. Also tolles Event, hat Spaß gemacht.
Klingt sehr spannend. War der Präsident auch mit dabei? Oder ist es erst beim nächsten Mal dann?
Nee, ich war dabei. Ich als Präsident der German IVLP Alumni Association. Ich glaube, nein, es gab zwei Presidents. Den lieben Andreas Dewald, der ist Präsident der German Fulbright Alumni und meine Wenigkeit. Also waren zwei Präsidenten mindestens anwesend.
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Organisationen?
Also die Fulbright Alumni, das Fulbright Stipendium ist, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, also kein staatliches Besucherprogramm oder Förderprogramm, sondern es ist ein Stipendium der Fulbright-Stiftung in den USA. Und das ist im Wesentlichen, kurz gesagt, so eine Studienstiftung, mit der eben junge Menschen, in dem Fall aus Deutschland, die Möglichkeit haben, in den USA als Fulbright-Stipendiaten ein Studium durchzuführen und sind dann quasi Alumni dieser Organisation. Und das ist auch eine sehr ausgewählte, tolle Gruppe junger Menschen. Oder auch nicht mehr jüngere Menschen. Das Fulbright-Stipendium gibt es ja auch schon seit, oh mein Gott, sehr, sehr langer Zeit. Und wir sind ein staatliches Besucherprogramm der US-Regierung, des US-amerikanischen Außenministeriums. Das wäre so im Wesentlichen der Unterschied.
Alles klar. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, da kannst du uns noch die nächsten Folgen noch mehr erzählen drüber. Wollen wir vielleicht ins Thema einsteigen? Wir haben ja heute so unseren Schwerpunkt auf den Kandidaten der beiden großen Parteien, sage ich mal. Wir haben einmal den selbsternannten First Day Dictator Donald Trump und einmal den fast 81-jährigen Joe Biden.
First Day Dictator, gefällt mir der Begriff, also wunderbar.
Was kannst du uns über die beiden vielleicht grundlegend erzählen? Um euch kurz abzuholen, wir wollen auch noch über die Chancen und Herausforderungen der einzelnen Kandidaten sprechen, wie sie vielleicht einzelne Wählergruppen angehen und natürlich nicht nur die aktuelle Situation der beiden Kandidaten anschauen, sondern vielleicht auch, was sie bisher gemacht haben.
Also die USA sind ja eine Gesellschaft, die auch sehr stark in Communities organisiert ist, in Communities denkt und kommuniziert. Und aus der Perspektive betrachtet kann man eigentlich, ohne dass man das abwertend verstehen muss, sagen, es kandidieren zwei alte weiße Männer für das Amt des US-Präsidenten. Soweit so gut und soweit wie üblich. Der wesentliche Unterschied ist zwischen beiden, dass Joe Biden tatsächlich die politische Karriere hinter sich hat. Er kommt aus der Politik, er hat im Wesentlichen sein Leben lang sich politisch engagiert, während Donald Trump eben, das wissen auch die meisten, ein Unternehmer ist. Er war Unternehmersohn, Sohn eines sehr erfolgreichen New Yorker Bauunternehmers, Immobilienunternehmers, hat das Geschäft seines Vaters übernommen, sicherlich auch nochmal größer gemacht, skaliert. Und ist jemand, der aus der Wirtschaft kommt und als Quereinsteiger in die Politik vor, ich meine jetzt 8 Jahren, eingestiegen ist. Joe Biden hat eine sehr bewegte politische Karriere hinter sich, bevor er Präsident geworden ist. Das wissen sicherlich auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, war er Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika unter der Amtszeit von Barack Obama. Er war beruflich als Rechtsanwalt tätig, war, jetzt muss ich selber nochmal tatsächlich gucken, Senator von Delaware, von 1973 bis 2009. Und wenn man sich damals Fotos oder Videoaufnahmen von Joe Biden anguckt, ein sehr attraktiver, gut aussehender junger Mann, der eben viele, viele Jahrzehnte als US-Senator letztlich gewirkt hat. Davor war er auf kommunaler oder County-Ebene tatsächlich, ich glaube, in Newcastle County für die Demokratische Partei im dortigen Rat tätig. Also hat sein Leben lang als Senator gewirkt, kann man sagen, sein politisches Leben lang, war Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses unter anderem und hat somit sehr, sehr viele Aufs und Abs der amerikanischen Innenpolitik, aber auch Außenpolitik hautnah miterlebt. Man kann sagen, auch mitgestaltet, auch wenn er für viele außerhalb der USA jetzt keiner gewesen ist, der in der ersten Reihe gestanden ist, den man vielleicht namentlich oder vom Gesicht her kannte, bis er Vizepräsident unter Obama geworden ist. Also ein durch und durch politisch engagierter Kopf. Donald Trump, wie gesagt, ein New Yorker Unternehmer, ein Unternehmerkind, der wiederum sein Leben lang, wenn man mal wahrscheinlich diverse Partys und öffentliche Showauftritte und Medienauftritte mal beiseite rechnet, tatsächlich sein Leben lang als Unternehmer tätig gewesen ist. Man kennt ihn aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft. Das dürfte mit das Hauptstandbein sein. Man weiß, dass er auch im Bereich Casino, also das Betreiben von Glücksspieleinrichtungen, auch Teil seines Geschäftsmodells gewesen ist. Viel Merchandising bei ihm mit dabei und viel Vermarktung des eigenen Namen Trump. Also das, was bei ihm politisch ein Stück weit der rote Faden ist, nämlich die Selbstinszenierung, das Vermarkten und das Feiern des Namen Trumps, ist bei ihm tatsächlich auch im Rahmen seiner wirtschaftlichen Betätigung Teil des Geschäftsmodells gewesen. Also es gibt Trump Hotels, wo die Hotels ja nicht von ihm oder seinen Firmen betrieben werden, sondern er nur den Namen hergibt und es dann quasi den lokalen Betreiber gibt, der dann diesen Namen sich quasi mietet, ein Stück weit. Also es ist an der Stelle sehr, sehr interessant, wie viel vom Unternehmer und vom Wirtschaftsmenschen Trump dann letztlich auch in einem Politiker Trump vorhanden ist bei der Frage, wie macht er Politik, beziehungsweise wie wirtschaftet er. Und ich sage mal, dieses Maß an Unberechenbarkeit ein Stück weit, dieses Maß an Verschleierung und dieser Schleier des Geheimnisvollen, das zieht sich bei ihm tatsächlich auch im Wirtschaftsleben oder seit dem Wirtschaftsleben wie ein roter Faden bis in seine politische Amtstätigkeit hinein. Also bei ihm weiß man nicht, ist er reich, ist er nicht reich, wahrscheinlich ist er reich, bis sehr reich, aber wie reich ist er? Ist er ein kleiner Milliardär, ist er ein großer Milliardär? Damit kokettiert er selber so ein bisschen. Auch dieses Thema Steuererklärungen spielt da sicherlich eine Rolle rein, was einige auch mitbekommen haben dürften, dass er sich als Präsident und jetzt auch Präsidentschaftskandidat weigert, einer guten Tradition Folge zu leisten und seine Steuererklärungen offen zu legen. Warum, weiß er nur selber. Aber das vielleicht kurz einleitend zu den beiden Kandidaten. Ein waschechter Politiker gegen einen, muss man auch anerkennen, waschechten Unternehmer.
Kann man denn sagen, dass wenn ich mein Leben lang in der Politik gewesen bin, wie es jetzt ein Joe Biden sicherlich war, dass ich noch Bezug habe zum echten Leben, zu den echten Nöten und Sorgen der amerikanischen Unter- und Mittelschicht? Denkst du, das funktioniert noch und ist authentisch?
Es ist eine berechtigte und gute Frage. Ich würde die Frage vielleicht allgemein verstehen wollen, ob das für Politiker, egal in welchem Land sie tätig sind, gilt. Das ist dieselbe Frage könnten wir in Deutschland auch stellen. Ich glaube, das hat nichts mit der Biografie und der Tätigkeit zu tun. Die kann natürlich einen Einfluss darauf haben, ob man losgelöst ist von der Lebensrealität der Menschen im eigenen Land. Er muss es aber nicht. Das ist eine Frage des Charakters, der Persönlichkeit, des eigenen Formats, der eigenen Werte. Es gibt viele Ehrenwerte, Männer und Frauen, die in der Politik gedient haben, in ihrem jeweiligen Land über Jahre und Jahrzehnte, die wirklich bis zuletzt ein sehr gutes Verständnis davon haben, was die Sorgen und Nöte der Menschen im eigenen Land sind. Es gibt andere, die konnten es nie, die werden es nie können. Ich bin kein Amerikaner. Ich stecke jetzt, ich sage mal, in diesem People-Business nicht so wirklich drinnen. Ich habe nur den Eindruck von einem Joe Biden, den ich jetzt als Ausländer quasi, als amerikanischer Ausländer aus der Perspektive betrachten kann. Auf mich wirkt er wie ein nahbarer, freundlicher, herzlicher Mensch, wenn man sich auch alte Interviews von ihm anguckt, noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen teilweise, er als junger Mensch bis heute. Er ist ein milde, lächelnder, freundlicher Mann. Ist jetzt vielleicht keine seriöse Antwort auf deine Frage, was Biden angeht, aber mein Eindruck sagt mir, nö, da man hat schon eine gewisse Ahnung und Empathie vor allem. Aber klar, die Frage ist berechtigt und da sollte man bei jedem Politiker, bei jeder Politikerin überall auf der Welt genau hingucken, wenn jemand jahrzehntelang ja fast nichts anderes gemacht hat als Politik oder im Wesentlichen zumindest. Auf der
Donald
anderen
Trump
Seite, eben, auf der anderen Seite, genau.
hätte wahrscheinlich jetzt gesagt, you're
So.
fired, gell?
So, also wenn man sich das mal anguckt, jetzt kommt da einer aus der Wirtschaft, also auch wieder subjektiv mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob Donald Trump so viel näher an der Lebenswirklichkeit der Menschen ist. Er mag vielleicht näher an der Lebenswirklichkeit von wirtschaftlichen Akteuren sein, von Arbeitgebern sein, von wohlhabenden Menschen sein, aber ob er so die Sorgen und Nöte des gemeinen Volkes kennt, weiß ich nicht. Ob er es wirklich kennen will, ob er sich, ich sage mal, diese Realität in seinem Land zu eigen machen möchte, da empathisch ist, eben, you're fired. Also er ist für mich eher so ein Vertreter eines sehr, sehr radikalen Turbokapitalismus. Und ich bin wahrlich kein Kapitalismuskritiker, sondern ein großer Freund dieses Systems. Aber das wird bei Donald Trump wieder einmal auch auf die Spitze getrieben. Deswegen stellt sich die Frage nach Bürgernähe, zumindest aus den üblichen Perspektiven hier nicht. Eher umgekehrt.
Was ich mir aber tatsächlich vorstellen könnte, gerade wenn du sagst, Steuererklärung nicht öffentlich einsehbar gemacht, wir kommen später vielleicht nochmal kurz auf seine aktuellen Prozesse zu sprechen, dass viele Amerikaner in ihm vielleicht so dieses Symbol für den amerikanischen Traum auch sehen könnten. Heißt Self-Made Man und er ist so geschickt, dass er die Gesetze umdribbelt, sage ich mal. Ich glaube, das hat auch viele Amerikaner schon einen Charme. Oder jetzt hat seine 400 Dollar goldenen Sneaker, die er vorgestellt hat auf der SneakerCon, oder jetzt hat seine 60 Dollar Bibel, oder ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, die ist von Kevin allein in New York, glaube ich, wo er durchs Hotel läuft, wo Kevin ihn dann anspricht nach dem Weg und er sich umdreht. Also ich glaube, das sind so alles Eigenschaften, wo sich vielleicht schon Amerikaner mit ihm identifizieren können.
Ja, berechtigte Sicht. Also unsere amerikanischen Freunde ticken an der Stelle tatsächlich, gesamtgesellschaftlich ist mein Eindruck, ein bisschen anders als wir. Ich finde es grundsätzlich positiv, dieses sich nach oben orientieren, sich Vorbilder zu suchen, egal in welchem Bereich, die es im Leben, in der Gesellschaft zu etwas gebracht haben und nachzueifern und Gas zu geben. Also das ist so dieser typische American Way of Life. Jetzt mal ganz verkürzt, klischeehaft vielleicht festgestellt, aber ja, und das manifestiert sich, glaube ich, auch ganz klar kommen wir später vielleicht noch dazu, aber hier schon mal angerissen an Wählerbewegungen. Also wenn man sich anguckt, auch in der Black Community, in den USA, dass viele junge schwarze Männer sich natürlich daran orientieren und sagen, gut, wie sind meine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Wie müssten sie sein, damit ich in meinem Leben für mich, für meine Familie erfolgreicher sein kann? Okay, da vertraue ich eher einem wie Trump, weshalb eben im Vergleich oder im Gegensatz zu den letzten Wahlen und zur letzten Wahl insbesondere, es durchaus sein kann, dass Donald Trump hier sogar Geschichte schreiben wird, was die Wahlbeteiligung in der Black Community in den USA angeht, gerade bei jungen schwarzen Männern. Da wird er wahrscheinlich sogar den Rekord von Präsident Nixon knacken, der unter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten die meisten Stimmen aus der schwarzen Community in den USA auf sich vereinen konnte. Also das heißt, diese Erfolgsgeschichte, diese Orientierung nach oben und Trump auch als Vorbild, will ich nicht sagen, aber Vorbild seines behaupteten Erfolges zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht, das kann sogar bewirken, dass Menschen jenseits traditioneller Wahlpräferenzen, jenseits von Community-Grenzen, wo man sagt, naja, Trump hat sich in der Vergangenheit auch oft genug explizit rassistisch geäußert, ob ich da als junger schwarzer Mann unbedingt Trump meine Stimme geben würde, klassischerweise nicht, aber wie gesagt, das kann zu einem Überraschungserfolg im Hinblick auf diese Community tatsächlich bei diesen Wahlen sein, dass Menschen aus der Black Community Trump wählen werden, trotz offensichtlicher Gegensätze, wegen dieses grad, American Way of Life.
Ja, das hast du gerade schon die Wählergruppen angesprochen. Wir haben jetzt noch einen weiteren Kandidaten, der neutral hier antritt mit Robert F. Kennedy. Und Kennedy ist ja schon ein sehr bekannter Name, sage ich jetzt mal, in Amerika. Und ich glaube, wenn man es realistisch sieht, hat Kennedy keine Chance. Aber was natürlich eine Gefahr werden könnte für die beiden Kandidaten, dass man sagt, okay, Pest gegen Cholera, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, dann wähle ich eben einen Kennedy. Und wenn du dann eben in den Swing States vielleicht eher die Demokraten sagen, ich wähle Kennedy und die Republikaner bei Trump bleiben, kann das natürlich für Biden schon gefährlich werden, oder?
Also wir hatten ja in der letzten oder in der ersten Folge tatsächlich mal das Wahlsystem technisch auseinandergenommen, so gut es uns möglich war. Und die Feststellung war ja zutreffenderweise, es ist komplex. So komplex, dass theoretisch alles möglich ist. Oder nicht alles, aber vieles möglich ist. An Wahlergebnissen und gerade in den Swing States. Und wie gesagt, dieses Mal werden so diese traditionellen Wählergruppen nicht mehr so scharf abgrenzbar sein. Da spielen gewisse Dynamiken eine Rolle, dass auch die Frage, ob eben die schwarze Bevölkerung in den USA, die Wählerinnen und Wähler, überhaupt an die Wahlurnen gehen werden. Also ob sie mobilisierbar sein werden oder ob sie in einer großen Gruppe an Nichtwählern verschwinden werden. Das wird alles eine Rolle spielen. Also insofern kann es passieren, dass es hier letztlich zu Verwerfungen kommt. In welchem Umfang mag ich tatsächlich jetzt noch nicht absehen. Da wird es wirklich drauf ankommen, was bis dahin noch an Themen bespielt wird, an Ereignissen stattfindet, außenpolitisch wie auch innenpolitisch. Es kommt darauf an, in welchen Bundesstaaten diese Effekte zu tragen kommen werden. Das ist, glaube ich, wirklich ein Blick in die Glaskugel. Aber ich glaube trotzdem, dass es stramm auf ein Rennen zwischen diesen beiden Kandidaten hinauslaufen wird. Und ja, meine Prognose war ja, es wird auf Trump hinauslaufen. Die Frage ist halt nur, wie stark oder wie knapp. Und bei dieser Frage, wie stark oder wie knapp, da spielen solche Fragestellungen, wie du sie jetzt in den Raum gestellt hast, natürlich noch alle.
Du hast Themen schon angesprochen. Lass uns doch zu Themen gehen und vielleicht auch zu Versprechen. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, wie so die aktuelle Situation ist. Und da hat Donald Trump letztens vor ein paar Tagen wieder eine sehr kontroverse Aussage gemacht. Und zwar hieß es wird ein Blutbad geben. So war die Meldung auf amerikanischen Nachrichtenplattformen. Und wenn man es dann in den Kontext setzt, hat er gesagt, es wird ein Blutbad geben, wenn er nicht gewählt wird in der Autoindustrie. Wenn chinesische Autos den amerikanischen Markt überschwemmen und er nicht gewählt wird, gibt es das Blutbad. Natürlich wurde es so ein bisschen so hingestellt, wie es wird ein Blutbad geben, wenn er nicht gewählt wird. Und das mit der Autoindustrie wurde weggelassen. Und dann, wenn man es im ganzen Kontext gesehen hat, hat er danach noch gesagt, wenn er gewählt wird, wird es auf chinesische Produkte, vor allem auf Autos, eben bis zu 100% Strafzölle geben. Das ist ja schon eine klare Themensetzung und auch ein Versprechen von ihm, was natürlich erstmal für Aufsehen sorgt. Mhm.
Gut, auch in der letzten Folge hatten wir ein Stück weit auch thematisiert, inwieweit in den Äußerungen, und ich rede jetzt nicht von den wörtlichen Äußerungen, wenn da jemand von Blutbad etc. spricht, ich bin kein großer Freund von derartiger Terminologie, weil man es in der heutigen medialen Zeit natürlich komplett verreißen kann und außerhalb des Kontextes verstehen kann. Wenn man sich aber die Sache eben anguckt, ist anscheinend nicht alles immer falsch, was Trump sagt und tut. Also ein differenzierter Blick lohnt sich immer drauf, so auch hier. Was ist denn in seiner Amtszeit geschehen? Er hat sich damals, wir erinnern uns, ganz vereinfacht ausgedrückt, mit den Chinesen angelegt, wirtschaftspolitisch angelegt, hat gesagt, passt mal auf, in dieser Trumpschen Manier, der Deal ist nicht fair, ihr profitiert hier seit Jahren und Jahrzehnten, wir zahlen quasi immer drauf, ich möchte den Deal neu verhandeln. So, und was mache ich, was hat er gemacht im Ergebnis? Er hat Strafzölle auf chinesische Produkte verhängt, auf eine ganze Breite von Produkten, Leistungen etc. Und was haben die Chinesen gemacht? Auch mittlerweile wirtschaftlich keine schwache Nation mehr, haben es im Prinzip mit gleicher Münze zurückgezahlt, haben wiederum auf US-Produkte Strafzölle verhängt. Also klassischer Handelskrieg. So, was ist aber passiert, nachdem Trump die Wahl verloren hat und Joe Biden Präsident geworden ist? Sind die Strafzölle abgeschafft worden? Nö, sind sie nicht. Also ist mir zumindest jetzt in diesem großen Umfang nicht bekannt. Nach meinem Kenntnisstand wurden die weiter beibehalten. Also das Thema Handelskrieg, Wirtschaftskrieg USA-China ist immer noch auf der Tagesordnung mit viel Eskalationspotenzial. Und das ist Teil der Realität. Das sind geoökonomische Realitäten. Da ist ein Problem begraben. Wir sehen es ja auch an anderen Ecken und Enden, wenn wir hier von Decoupling sprechen, auch innerhalb der EU oder in Deutschland. Also es ist ein Problem, das auch uns betrifft und auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Er thematisiert es auf seine bekanntermaßen typische Art und Weise, wie gesagt. Ich finde es von den Begrifflichkeiten unmöglich, aber in der Sache weist er hier auf Probleme richtigerweise hin. Ob seine Lösungen hier die richtigen sind, dazu bin ich jetzt weniger Ökonom, sondern mehr Jurist, kann ich im Einzelnen nicht beurteilen. Aber ich würde an der Stelle sagen, dass sollte man wirklich weniger, oder das wird weniger heiß gegessen, als es gekocht wird. Da bin ich empfindlicher bei gesellschaftspolitischen Äußerungen. Also wenn er von Diktatur spricht, nur für einen Tag, oder wenn er innenpolitisch, wenn es um die Menschen geht, unsägliche Begriffe verwendet. Aber wenn er jetzt in einem wirtschaftspolitischen Kontext hier auf den Tisch haut, dann würde ich sagen, abwarten, das muss man sehen. Im Zweifel müsste da jeder amerikanische Präsident auch auf den Tisch hauen und die Interessen der Vereinigten Staaten und ihrer Bündnispartner durchsetzen. Also das ist jetzt noch nichts Dramatisches.
Aber was man auf jeden Fall sagen kann, glaube ich, sein Versprechen oder sein Thema America First und Make America Great Again, was ja schon oft auch kritisiert wurde in Amerika und auch von uns in Europa natürlich immer gesagt wurde, es geht ja nicht, wir sind noch eine globale Welt, wurde schon so fortgeführt von Joe Biden. Heißt, wir haben ja viele Investitionen in Amerika mehr gesehen, gerade Chiphersteller, Autohersteller und auch, wenn man jetzt zum Beispiel nach Europa schaut, hat die AfD das Thema ja auch aufgegriffen und die Union ja mittlerweile auch. Also es wurde zwar immer sehr viel kritisiert, aber am Ende war er doch schon ein bisschen Trendsetter, könnte man schon fast sagen, oder?
Also ja, es kommt halt immer darauf an, in welcher, ich sag mal, parteipolitischen oder ideologischen Blase man gerade sitzt, in welcher Bubble man selbst unterwegs ist. Ich würde mal sagen, und ich meine, dass ich das letztes Mal auch gesagt habe, also an America First habe ich als Nicht-Amerikaner insofern nichts auszusetzen, als dass es zunächst mal um amerikanische Interessen geht. Und ich würde allgemein sagen, ja, was denn sonst? Was soll ein amerikanischer Präsident sonst vertreten als America First? Die Unterscheidung wäre für mich die relevante, ob America First gemeint ist oder America Only. Und bei Trump, habe ich gesagt, war es oft genug, auch in der Rhetorik sowieso, aber vielleicht im Handeln, in konkreten Entscheidungen auch durchaus America only. Ja, aber das hat mich erstmal insofern nicht zu interessieren, als dass es eine demokratische Entscheidung in den USA ist. Ich würde mir als Deutscher in Deutschland natürlich wünschen, dass meine Bundesregierung auch Germany first praktiziert, was eben nicht gleichbedeutend sein darf mit Germany only. Ja, also das ist das Prinzip, wenn man im Flugzeug sitzt und es gibt einen Druckabfall in der Kabine und die Sauerstoffmasken fallen von oben runter. Das hat mich mein Vater mal darauf aufmerksam gemacht, als ich noch klein war. Er meinte, ja, man muss das erst an sich selbst ziehen als Erwachsener und dann sein Kind versorgen. Weil wenn es mich nicht gibt, ich ohnmächtig bin, dann kann ich meinem Kind auch nicht helfen. Also es ist nicht Egoismus. Das ist, glaube ich, einfach nur vernünftig. Zunächst auch mal an die eigenen Menschen, die eigene Bevölkerung zu denken, die zu versorgen. Weil wir sehen ja auch durchaus in Deutschland, was passieren kann, wenn die eigene Bevölkerung entweder nicht versorgt wird in gewissen Bereichen oder die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht an erster Stelle versorgt werden. Das sorgt für gesellschaftlichen Unmut, für Konflikte, die vollkommen unnötig sind und kontraproduktiv sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Jetzt muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass ein Joe Biden auch ziemlich Amerika im Fokus hat. Also wenn man jetzt sagt, 14 Millionen neue Arbeitsplätze wurden unter Joe Biden geschaffen, das ist mehr als unter jedem anderen US-Präsidenten vorher. Wir haben ein Rekordwirtschaftswachstum von über 5% im letzten Quartal und eine Arbeitslosenquote von unter 4% für 20 Monate in Folge. Die niedrigste Inflationsrate unter den großen Volkswirtschaften. Also das sind ja auch jetzt keine unbedeutenden Zahlen, die aber irgendwie gefühlt, zumindest in meiner Sicht, immer ein bisschen runterfallen. Also wie siehst du das Ganze?
Ist so. Die Wirtschaftspolitik ist mit Sicherheit das große Thema in den USA, ja. Viele erinnern sich noch vielleicht an die Äußerung aus 1992, müsste das, glaube ich, gewesen sein, Bill Clinton. It's the economy, stupid. Na, also es geht am Ende bei Wahlen um wirtschaftliche Fragen. Ja, wer bei wirtschaftlichen Fragen dominiert, die besseren Lösungen hat, der gewinnt Wahlen überall auf der Welt. Die Menschen brauchen erst einmal ihre wirtschaftlichen Grundbedürfnisse gedeckt, bevor andere Themen relevant werden. So gesehen geht es auch hier um Wirtschaftspolitik. Aber interessanterweise muss man sagen, ja, da hast du recht, die USA stehen unter Joe Biden gut bis sehr gut da. Also gerade auch im Vergleich haben die höchsten Wachstumsraten aller G7-Staaten, ne? Die Arbeitslosigkeit hast du erwähnt und. Also das passt schon. Gleichzeitig haben wir eben diese Schieflage in der Betrachtung, dass die Menschen in den USA das Gefühl haben, oder sich die Frage stellen, geht's mir wirklich so viel besser? Und wenn man sich das natürlich im Detail anguckt, wie gesagt, ich bin Jurist, kein Ökonom, aber man kann das sicherlich ökonomisch auseinanderbauen und dann wird man gewisse Asymmetrien in der US-Gesellschaft sehen. Nämlich, dass beispielsweise immer noch ein kleiner Teil der Bevölkerung, ein minimal kleiner Teil der Bevölkerung, also ich glaube, das reichste Prozent der Amerikaner mehr als 30% des Gesamtvermögens halten, während auf die unteren 50% der Bevölkerung, ich glaube, so etwa 2,5% des gesamten Vermögens entfallen. Das ja auch eine wichtige Zahl, dass die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung in den vergangenen 40 Jahren, also im vergangenen halben Jahrhundert, faktisch keine Reallohnzuwächse verzeichnen konnte. Also das sind auch Realitäten des Wirtschaftsstandorts USA. Und deswegen, ja, Biden Administration erfolgreich, zumindest nicht unerfolgreich, also ich würde sagen sehr erfolgreich, ja. Aber ob das dann bei dem großen wirtschaftspolitisch ein Thema als dem bedeutendsten Thema in dieser Wahl so zugute schlagen wird, ich weiß es nicht. Ich fürchte nicht.
Aber ein Punkt wäre, vielleicht andere, ja,
Isa? Ja, ein Punkt wäre wirklich, um wirklich mit Mythen aufzuräumen ein Stück weit, nämlich demokratische Partei, das sind immer jetzt aus unserer europäischen, deutschen Perspektive wenn man sagt, ja, wir sind halt aus unserer Perspektive eher etwas progressiver, etwas liberaler und eben weniger konservativer. Deswegen sind die Demokraten so quasi unsere natürlichen Verbündeten und Allies in den USA, und die Republikaner, naja, das sind unter Trump doch eher mehr so, ah, die Rechten, die Konservativen, na, so mehr AfD. Ich übertreibe jetzt mal. So einfach ist es eben nicht. Also gerade diese protektionistische America First Politik, die man ja bei Trump und den Republikanern verorten würde, wenn man sich den Inflation Reduction Act von 2022 anguckt, es ist auch nichts anderes als ein Konjunkturförderprogramm, ein Wirtschaftsförderprogramm, was ausländischen Unternehmen wirklich massiv Sorgen bereitet hat. Und da braucht man nur mit Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft zu reden, was die vom IRA halten. Das ist auch nicht die feine englische Art unserer amerikanischen Freunde. Unter Joe Biden, unter Obama ein Riesenausbau des hier dieses Drohnenkill-Programms. Man hat Obama den Friedensnobelpreis quasi genehmigt, noch bevor er so richtig in Amt und Würden war, als den großen Friedensbringer. Ja, aber unter seiner Ägide rein zahlenmäßig sind Dinge passiert, die man sonst eher eigentlich bei den Republikanern verortet hätte. Also es ist nicht alles schwarz und weiß, was das angeht.
Lass uns nochmal in dieses Klischeehafte vielleicht kurz übergehen, wenn wir zu Themen und auch Versprechen gehen. Es geht ja Hand in Hand ein bisschen. Und es hat ja auch die Vorwahlen sehr beeinflusst, oder die Midterms waren es, glaube ich, mit Abtreibungen. Das ist ja dann schon eher wieder, Republikaner sind mehr konservativ, Donald Trump möchte Abtreibungen national verbieten und Joe Biden möchte wieder dafür sorgen, dass Abtreibungen eben wieder überall möglich sind. Das sind ja dann schon gefühlt die Themen, die bei uns auch in Deutschland mehr im Fokus stehen, als jetzt zum Beispiel die wirtschaftlichen Details, auf die es ja dann eigentlich erstmal ankommt, wenn du deine Nation richtig steuern und führen möchtest, sage ich, ohne jetzt das Thema Abtreibung irgendwie abzuwerten, sage ich mal.
Also ich glaube, es ist zutreffend für beide Länder, dass es manchmal oder oft genug Abweichungen gibt zwischen Themen, wo man sagt, das sind eigentlich wichtige Themen, ja, aber man dann plötzlich merkt, dass andere Themen, ich sag mal Nischenthemen vielleicht, eine Bedeutung gewinnen, wo man sich fragt, wie kommt das? Also du hast es angesprochen, das Thema Abtreibungen. Wenn wir uns dem Thema mal nähern, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber wenn man jetzt einfach mal sagt, man ist jetzt hier bei der Unternehmensberatung im Bewerbungsgespräch und dann kommt so eine Brain-Teaser-Frage. Dann wäre jetzt die Brain-Teaser-Frage hier, wie viele Menschen sind von Abtreibungen in den USA betroffen? Dann würde ich sagen, okay, wenn wir 50-50 zwischen Männern und Frauen unterscheiden, dann sind erstmal die Hälfte der Bevölkerung theoretisch davon betroffen. So, wenn man das mal runterbrechen würde, wie gesagt, ich habe keine konkreten Zahlen, aber es ist jetzt kein Thema wie Wirtschaftspolitik, wie Steuerpolitik oder wie außenpolitische Themen, die wirklich Millionen, hunderte
Milliarden
Millionen
wahrscheinlich
Menschen,
sogar.
gut global betrachtet, also betreffen, sondern eher wirklich eine Minderheit. Damit will ich nicht sagen, dass es ein
Ich habe
unbedeutendes
kurz eine
Thema ist.
Zahl für dich.
Ja, gerne.
Also in
Hast du
den
das mal?
USA werden jedes Jahr etwa 862.320 Abtreibungen durchgeführt.
So, dann haben wir eine Zahl, mit der wir hier jetzt mal argumentieren arbeiten können. Ist jetzt wieder eine Betrachtungsweise, ob es viel oder wenig sind. Also ich glaube, in Relation zur Gesamtbevölkerung ist es eher eine kleinere Zahl. Nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass das Thema unbedeutend wäre. Im Gegenteil. Es ist eine hochwichtige Frage für jeden, der davon betroffen ist und auch insgesamt betrachtet eine wichtige gesellschaftliche Frage. Aber um jetzt mal zu erklären, wo da der Hype ist, warum das so bedeutend ist, da lohnt sich sicherlich mal ein Blick. 2020, die stärksten Wählergruppen jeweils nach Parteien verteilt. Wenn man sich bei den Republikanern mal anguckt, dass mit weitem Abstand die wichtigste Wählergruppe mit 78% weiße Evangelikale waren, die im Übrigen nur 17% zu 17% die Demokraten gewählt haben. Zweite Gruppe, weiße Männer ohne College-Abschluss, 62%. Ländliche Bevölkerung aus Südstaaten, 60%. Menschen, die wöchentlich am Gottesdienst teilnehmen, 57%. Und Generation X-Männer, 53%. Und jetzt mal vielleicht der Gegenpol bei den Demokraten. stärksten Bevölkerungsgruppen sind weiße Frauen mit College-Abschluss, 62%. Nur 34% bei den Republikanern übrigens. Generation Y-Frauen, 60% zu 31% bei den Republikanern. Dann Konfessionslose, 67% bei den Demokraten, 24% bei den Republikanern. Schwarze Frauen, 87%, die größte quasi Zustimmungsrate in einer Community. 7% nur bei den Republikanern. Also wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann sieht man da schon einen gewissen Trend. Also eher, und das meine ich völlig wertfrei, eher ungebildete ländliche Bevölkerungsgruppen, sehr religiös geprägte Wählergruppen, die Republikaner hier im Wesentlichen wählen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehr urbane, sehr gebildete und weibliche Wählergruppen, Frauengruppen über verschiedene Communities hinweg, die dann die Demokraten wählen. Und das ist im Prinzip die klassische Zusammensetzung eines, nennen wir es mal beim Namen, eines Kulturkampfes. Und Kulturkämpfe, wissen wir bei uns in Deutschland mittlerweile genauso wie in den USA, werden sehr leidenschaftlich geführt unter medialer Aufmerksamkeit, in sozialen Medien, auch mit vielerlei Desinformationskampagnen etc. Das erklärt ein Stück weit, warum eben solche echten oder vermeintlichen Nischenthemen, die zahlenmäßig eigentlich eine kleine Gruppe betreffen, so bundespolitische oder nationale Bedeutung erlangen können. Also es ist eine Glaubensfrage, regelrecht. Und ja.
Ist natürlich, wenn wir so mal zum Abschluss jetzt auch beim Podcast ein bisschen die Versuche uns anschauen, wie diese Wählergruppen erreicht werden. Gab es diese Woche, glaube ich, war das Event in der Radio City Hall, gab es ein Event mit Bill Clinton, Barack Obama und Joe Biden, also eigentlich das Dreiergespann der Demokraten, sage ich mal, die aktuell noch einigermaßen leben, mit wirklich prominenten Unterstützern wie allen möglichen Bekanntheiten, Berühmtheiten aus Amerika, bei denen 25 Millionen Dollar gesammelt worden sind für den Wahlkampf. Das sind natürlich schon Summen. Puh, also Rekord war das, oder historisch für die Biden-Harris-Kampagne wurde dieses Event bezeichnet. Das ist natürlich Geld. 25 Millionen musst du erstmal einsammeln.
Hätte ich gerne für meine Landtagskandidatur letztes Jahr gehabt, für die FDP.
Da wärst du bestimmt
da wäre einiges drin gewesen.
Also, und gerade wenn man jetzt mal diese Summe vielleicht in Relation setzt, kriegen wir alle aktuell den Prozess mit von Donald Trump, wo er etwa 464 Millionen Dollar aufbringen musste. Das sind natürlich 25 Millionen gegen 464 Millionen Dollar, sind natürlich schon mal gewaltige Unterschiede. Und Donald Trump gesagt hat, ja, das Geld hat er nicht, das kann er nicht auftreiben. Und auch kein Versicherer der Welt deckt diese Summe ab. Also wir hatten es am Anfang der Folge, hast du es gut erläutert, dass vielleicht genau diese Art Donald Trump so beliebt macht. Einerseits ist er erfolgreicher Geschäftsmann, andererseits kann er dann offensichtlich diese Summen an Millionen nicht aufbringen. Und ein paar Tage später wird er dann aber zu den 500 reichsten Menschen der Welt aufgenommen. Also genau, wie passt genau das alles zusammen? Ist es das, was die Amerikaner, die ihn wählen, vielleicht auch lieben? Also dass diese Raffiniertheit ist, die Gesetze so für sich zu nutzen, um das bestmögliche Ergebnis für sich selber rauszuholen, das ist der American Way of Life.
Also ich würde dem, der Philosophie des American Way of Life nicht per se unterstellen wollen, dass das quasi diesem Gedanken, dieser Philosophie innewohnt, auch Abkürzungen zu gehen oder, ich sage mal, Gesetze flexibel auszulegen. Das wäre, glaube ich, das würde diesem Prinzip dieser nationalen Philosophie der Amerikaner Unrecht tun. Gleichwohl auf der anderen Seite so ein bisschen Schlitzohrigkeit, schneller zu sein als die anderen, ein Stück weit vielleicht wieder wertfrei dreister zu sein als die anderen, den Mut aufzubringen, gewisses Risiko einzugehen. Ich glaube, wenn man so umschreiben würde, dann würde ich sagen, ja, da hast du recht. Das imponiert sicherlich einigen. Interessanterweise Sidefact, warum ist er jetzt wieder in der Liste so weit oben? Ich habe ja vor wenigen Tagen gelesen, dass quasi sein Medienkonglomerat, also sein neues Standbein, was er sich mit Truth Social, also seiner Twitter-Alternative nach seinem Rauswurf damals aufgebaut hat und was was wieder massiv von seinen Wählerinnen und Wählern und Unterstützern supported wird, insgesamt über 10 Milliarden US-Dollar wert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Anteile er daran hält als Gesellschafter, aber ich denke mal, das wird darauf zurückzuführen sein. Ja, also diese Ambivalenz ist Teil bei ihm. Aber das schätzen, glaube ich, die Leute wirklich. Also es ist immer schon bei Trump gewesen, dieser Kampf gegen das politische Establishment, gegen den Nationalstaat, gegen Washington. Und interessanterweise hat sich das ja nie ausschließlich auf den politischen Gegner, also auf die Demokraten gerichtet und ihre Communities und Wählerinnen und Wähler, sondern dieser Kampf gegen das Establishment war für Trump immer schon, vielleicht sogar mehr als der Kampf gegen die Demokraten, ein Kampf gegen das eigene republikanische Establishment. Also wenn man sich die Grand Old Party mal anguckt, wie sie auch genannt wird, wie sie heute aussieht. Und ich meine, es wurde ja jetzt eine neue Vorsitzende gewählt für die Partei aus dem strammen Trump-Lager. Also die Republikanische Partei ist de facto heute eine Trump-Partei, auch was das Partei-Establishment angeht. Das hat er erfolgreich austauschen können in den letzten Jahren, auf demokratischem Wege, muss man auch ganz klar dazu sagen. Und das ist, glaube ich, dieser Kampf, der von vielen Menschen in den USA geschätzt wird, weil sie, warum auch immer, das ist auch so ein Klassiker in den USA, so Washington, der Bundesstaat, die Bundesbehörde. Das ist vielen Menschen immer noch so ein bisschen was Suspektes. Also dieser Freiheitsbegriff in den USA, der treibt manchmal für mich als Außenstehenden skurrile Blüten. Und ich glaube, so dieses Aufbegehren gegen die Obrigkeit, fast schon an Verschwörungstheorien grenzende Auslegung der Realität, um es mal so zu sagen, das ist schon sehr verwirrend für Nicht-Amerikaner. Aber davon profitiert Donald Trump massiv, ja. Und was das Spendendinner angeht, ja, das sind horrende Summen. Aber dazu muss man wissen, dass amerikanische Wahlkämpfe immer extrem teuer sind und folglich extrem viel Geld zusammengetragen werden muss. Denn man muss sich das wirklich vorstellen, das ist eine ganze Wahlkampfmaschine, die dahinter ist. Personell, technisch, da kriegen wirklich Menschen Besuch vor ihrer Haustür. Da kommen im Wahlkampf Menschen vorbei, klopfen an ihrer Tür. Ein Stück weit wollen sie dann ja fragen, ob man mal reden möchte, ob sie eine Broschüre haben will. Man wird dort per SMS oder WhatsApp-Nachricht angepinkt, kurz vor der Wahl mehrfach als Erinnerung, da und da sind Wahlen, gehen Sie dahin, stimmen Sie gegen Abtreibung und für christliche Werte etc. etc. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie man da als Wähler im Prinzip umworben wird, und das kostet eine Menge Geld.
Ist natürlich vielleicht die abschließende Frage, wieso ist das in Deutschland nicht so, oder wieso ist das in Deutschland ganz anders?
Gott sei Dank, hätte ich gesagt, nein. Ich würde sagen, es ist immer aus der Gegenwartsperspektive betrachtet, noch ist es anders. Wenn wir jetzt dieses Gespräch in 5 Jahren führen, ist vieles von dem, was wir jetzt heute besprochen wurden, ist auch ein Stück weit Realität. Also es gibt ja immer so diese Latenz, ein paar Jahre Verzögerung und viele Trends aus den USA kommen zu uns rüber, gerade aus den politischen. Wenn wir uns heute politische Debatten in Deutschland angucken, ob das Bundestagsdebatten sind, also in unserem Parlament, ob das Mediendebatten sind, hier Talkshows, Interviews, die Politikerinnen und Politiker geben, etc. Da ist vieles mittlerweile so, wie es eben vor 5 bis 10 Jahren in den USA gewesen ist. Mir persönlich schmeckt das überhaupt nicht. Also auch diese ganze Problematik, dass Diskussionskultur aus meiner Sicht erodiert in Deutschland, dass der Debattenrahmen verkleinert ist, dass das Sagbare verkleinert ist, dass viele Sachen tabuisiert werden nach dem Motto, das ist unmoralisch, darüber sollte man nicht reden oder zumindest nicht so reden und. Also das sind alles für mich Trends, die tatsächlich aus der US-Politik zu uns ein Stück weit rüberschwappen. Und insofern ist es für mich eine Frage der Zeit, bis auch aktuelle Trends bei uns sind. Aber ich hoffe natürlich nach wie vor, dass der, wie hast du es so schön genannt, Day-One-Dictator, dass dieses Prinzip uns wirklich verschont bleibt. Sowohl tatsächlich wie auch verbal. Das möchte ich eigentlich hier nicht haben.
Und was auf jeden Fall keine Frage der Zeit ist, ist unsere dritte Folge von Servus USA. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Themen wir dann mitbringen, Esa. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer zweiten Folge angekommen. Hast du noch abschließende Worte für unsere Zuhörer?
I love you all. God bless you and God bless America.
Super, wir hören uns das nächste Mal. Servus, ciao.